Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
In dieser Ausgabe vom Update-Podcast versorgen wir euch natürlich mit den aktuellen Infos rund um den Brand von Notre Dame. Es wird nach wie vor nach dem Grund gesucht, was diese schwere Feuer ausgelöst hat. Und ob es dazu neue Erkenntnisse gibt, darüber habe ich heute gesprochen mit unserer Korrespondentin in Paris, mit Barbara Kostolnik. Und sie hat während des Gesprächs auch noch mal einen ganz guten Eindruck davon vermittelt, dass die Pariserinnen und die Pariser zwar fassungslos sind, immer noch auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch sehr zuversichtlich.
Auch dieser Wiederaufbau, ne, wir schaffen das, und der Präsident, der sagt, wir kriegen das hin und so, das ist tatsächlich, das kommt, das ist im Kommen. Und die haben sich das fest vorgenommen, diese Kirche wieder aufzubauen. Und wenn es 10 und wenn es 20 Jahre dauert, dann dauert es halt so lange.
Da sind die Franzosen, die Pariser, die Pariserinnen einfach hartnäckig. Weitere Eindrücke in dieser halben Stunde. Außerdem geht es um das nächste Problem bei der Bundeswehr. Da war ja sehr viel los in den vergangenen Monaten. Probleme mit rechtsextremen Netzwerken, immer wieder Pannen bei der Flugbereitschaft, die Kosten für die Gorch-Fock. Und jetzt kommt das nächste Ding. Die Bundeswehr hat jahrzehntelang einen Löschschaum eingesetzt, in dem PFC drin ist. Und dieser Stoff ist gesundheitsschädlich.
PFC haben eben das Problem, sie sind sehr, sehr langlebig. Wenn die mal in der Umwelt sind, kriegt man sie nur ganz schwer wieder raus. Sie sind bioakkumulierend. Das bedeutet, die reichern sich an. Also in Säugetieren oder auch im Menschen, wenn sie in die Nahrungskette gelangen. Und PFOS, das ist der Stoff, der lange Zeit in den Löschschäumen von der Bundeswehr war, der gilt eben auch als toxisch.
Das ist Maximilian Zierer vom Bayerischen Rundfunk, der hat mitrecherchiert am Thema PFC. An 18 Standorten der Bundeswehr konnte dieser Stoff nachgewiesen werden bisher. Was das bedeutet für die Umwelt und für die Anwohner rund um diese Standorte, auch dazu mehr Details in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Nach 11 Stunden Dauereinsatz und Kampf gegen die Flammen konnte die Feuerwehr von Paris heute Morgen erstmal Entwarnung geben. Das Feuer von Notre Dame ist unter Kontrolle. Präsident Emmanuel Macron war heute entsprechend emotional und zuversichtlich.
Nous rebâtirons Notre Dame, parce que c'est ce que les Français attendent, parce que c'est ce que notre histoire mérite.
Also wir werden Notre Dame wieder aufbauen, hat er gesagt, weil die Franzosen das erwarten, weil es das ist, was unsere Geschichte verdient hat. Aktuelle Infos bekommt ihr jetzt von unserer Korrespondentin in Paris, Barbara Kostolnik. Barbara, die Staatsanwaltschaft hat ja noch in der Nacht Ermittlungen aufgenommen. Gibt es da eigentlich schon erste Erkenntnisse? Kann man irgendwas vermuten, was diesen Brand ausgelöst hat?
Also die Behörden gehen von einem Unfall aus. Der Innenminister hat gesagt, wir ermitteln in alle Richtungen. Es sind ungefähr 50 Leute angesetzt, die tatsächlich ergebnisoffen ermitteln sollen. Man weiß noch nichts über die Brandursache. Es ist ja erst mal gerade gelöscht worden. Man weiß höchstens, dass der Brand eben im Dachstuhl ausgebrochen ist wegen der Renovierungsarbeiten. Die haben dort stattgefunden und mehr weiß man nicht. Und man wird das einfach abwarten müssen. Da kann man jetzt natürlich vogelwild spekulieren, aber das machen wir ja nicht.
Genau. Warten wir lieber erstmal noch ein bisschen ab, was dann tatsächlich an Fakten dabei rumkommen wird. Weiß man denn schon, warum dieses Feuer so wüten konnte? Also woran das gelegen hat? Oder ist das auch noch eine große Unbekannte?
Ja, das ist natürlich ein Dachstuhl einer alten Kirche aus Holz. Ein Dachstuhl, der hauptsächlich aus Eichenholz besteht. Und wer schon mal in so einem Kirchendachstuhl war, der kann sich das gut vorstellen, dass man da tunlichst nicht rauchen soll und auch kein Feuer anzünden soll. Und wenn dann mal ein Feuer angezündet ist, dann geht das rasend schnell. Also es hat ja, ne, als der von den ersten Bildern bis zu dem eigentlich fast schon flächigen Brand ist ja noch nicht mal eine Stunde vergangen, obwohl die versucht haben zu löschen wie nichts Gutes. Das brennt wie Zunder, und wenn das dann mal eine bestimmte Breite erreicht hat, dann kann man es nur sehr, sehr schwer aufhalten. Und das ist leider in der Nacht passiert.
Was kann man denn jetzt im Moment über den Zustand der Kathedrale sagen? Wie sieht's da aus?
Also interessanterweise, weil jetzt viele schon gesagt haben, oh, Paris sieht ganz anders aus ohne die Kathedrale, ist natürlich Bullshit, weil die Kathedrale steht ja noch, die Türme stehen noch. Von außen hat man eigentlich das Gefühl, dass da nicht besonders viel passiert ist, weil das Dach ist halt weggebrannt. Und du hast dieses große Gerüst, das da ja drüber gebaut ist wegen der Renovierungsarbeiten und Restaurierungsarbeiten. Aber eigentlich sieht die Kathedrale relativ unversehrt aus. Auch diese großen Fenster, ne, diese runden Fenster sind unversehrt. Wenn du da einen reingehst, wir haben einen Blick reinwerfen können, da wird es dann natürlich schon ein bisschen wilder. Ein Teil der Decke ist durchgebrochen, es ist natürlich kein Dachstuhl mehr da, kein Dach mehr da, 2/3 des Daches ist zerstört, innen drin alles voller Löschwasser natürlich, alles geschwärzt, da liegen schwarze Dachbalken, liegen rum über dem Altar. Das ist dann schon ein relativ trauriges Bild, aber trotzdem muss ich sagen, im Vergleich zu dem, was ich gestern erwartet habe, als ich davor stand und diese Flammen da rausgeschlagen sind, war ich fast erleichtert, weil ich habe mir das so 1000-mal schlimmer vorgestellt. Es ist zwar natürlich furchtbar, was da passiert ist, aber es hätte noch viel, viel schlimmer kommen können.
Hätte noch Ärger ausgehen können. Was ist denn eigentlich mit den Kunstschätzen, mit den Reliquien? Da haben wir hier schon lesen können in Deutschland, die konnten gerettet werden, aber ein paar Sachen glaube ich auch nicht, ne?
Ja, man hat die Reliquien hat man noch während der Löscharbeiten, also diesen Schatz, diese Schatzkammer hat man noch während der Löscharbeiten rausgebracht ins Rathaus. Das ist so ein Notfallplan, der dann immer sofort in Kraft tritt und man hat das natürlich priorisiert. Also diese Reliquien, die wahnsinnig wichtig sind, diese Dornenkrone und auch dieses Hemd, das ist einfach super wichtig. Das hat man natürlich als erstes rausgebracht und dann noch sehr viel Goldschmiedearbeiten hat man alles rausgebracht. Was man nicht rausbringen konnte, war die Orgel, aber die ist glücklicherweise nicht so schlimm zerstört, sondern sogar noch relativ gut intakt. Die großflächigen Gemälde, die natürlich an der Wand festhängen, die kannst du nicht raustragen, das geht einfach nicht. Diese haben natürlich auch was abbekommen, aber es, wie gesagt, die Decke ist runtergekommen, das ist auch nicht so besonders schön. An 2 Stellen ist da ein großes Loch. Einer der Priester hat gesagt, kam sich vor wie bei einem Weltkriegsbombardement. Aber das Ironische ist ja, dass Notre-Dame de Paris die Weltkriege unbeschadet überstanden hat.
Ne?
Ja, bitteschön. Aber wie gesagt, es ist nicht so furchtbar schlimm ausgegangen.
Barbara, du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile unterwegs, seit gestern nämlich, hast viele Eindrücke auch selbst dir machen können, mit den Franzosen, Französinnen heute gesprochen. Wie erlebst du die Menschen in Paris heute?
Also nach wie vor ist, glaube ich, so das erste Gefühl ist so eine surreale Situation. So, das kann noch gar nicht sein. Und das treibt, glaube ich, auch ganz viele dahin an den Schauplatz. Und die gucken sich das an und die reiben sich die Augen und die können das gar nicht fassen. Natürlich machen viele Fotos und filmen das, aber de facto sind alle vollkommen geschockt. Weil das ist immerhin Notre Dame. Es ist nicht irgendwie irgendwas, was es ist das Symbol der Stadt, eigentlich das Symbol von Frankreich, das gestern Abend fast total in Flammen aufgegangen ist. Und das macht viele Leute wahnsinnig fassungslos. Und das ist die Stimmung, die auch heute noch andauert. Wobei sich da schon wieder so ein bisschen Hoffnung reinmischt. Interessanterweise im Prinzip die gleiche Reaktion, die ich am 13. November in den Tagen danach gemerkt habe, wo ich auch gedacht habe, diese Stadt erholt sich nie mehr von diesen Attentaten und wo mir die Pariser gesagt haben, wirst schon sehen, das kommt alles wieder, das wird alles wieder gut. Und ich merke, dass das jetzt auch dieser Wiederaufbau, ne, wir schaffen das und der Präsident, der sagt, wir kriegen das hin und so, das ist tatsächlich, das kommt, das ist im Kommen. Und die haben sich das fest vorgenommen, diese Kirche wieder aufzubauen. Und wenn es 10 und wenn es 20 Jahre dauert, dann dauert es halt so lange. Aber die lassen sich nicht unterkriegen. Und das finde ich eigentlich, das ist echt super positiv.
Barbara, danke an dich für diese aktuellen Eindrücke von Notre Dame und dem Brand von gestern. Unsere Korrespondentin in Paris, Barbara Kostolnik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Darf man auf Twitter schreiben, dass einen das bis ins Mark erschüttert, dass einen das traurig macht, dass man geheult hat oder geschockt ist, wenn man sieht, wie ein Großteil von Notre Dame abbrennt? Klar, kann man schreiben. Und wenn man schreibt, gibt es auf jeden Fall Gegenwind galore. Nämlich, dass dieses, es zerreißt mich, wenn ich das sehe, dass das total heuchlerisch sei. Denn wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken oder eine Bombe explodiert in Syrien, dann würde auch niemand so arg seine Betroffenheit zeigen. Und das würde eben dann auch nicht als nationale Tragödie bewertet. Seit gestern Abend wird wieder gekämpft in den sozialen Medien um die Deutungshoheit. Wer darf was fühlen und wer darf es nicht? Geht es hier um Religion oder um ein Denkmal? Egal, wie man dazu steht, der Brand in Notre Dame, der macht auf jeden Fall etwas mit uns. Und unsere Reporterin Rebecca Endler hat versucht herauszufinden, was das eigentlich ist.
L'Europe a été blessée.
Jean-Claude Juncker findet, ganz Europa ist verletzt. Nur eine der vielen hundert offiziellen Beileidsbekundungen.
Zunächst einmal muss ich sagen, war ich auch geschockt. Ich war betroffen von dem, was ich da gesehen habe. Und habe aber gleichzeitig angefangen zu reflektieren, warum eigentlich?
Ja, warum eigentlich? So wie Martin Booms, Direktor der Akademie für Sozialethik und Kultur in Bonn, ging es mir auch. Da brennt eine alte und ja, eine sehr schöne Kathedrale.
Es wurde sofort gesprochen von einer Katastrophe, von einer Tragödie. Es gab weltweite Betroffenheitsbekundungen.
Okay, nicht irgendeine, sondern Notre Dame. Aber ich als ehemalige Kunstgeschichtsstudentin und Deutsch-Französin bin trotzdem lange nicht so betroffen wie viele anderen. Irgendwas wurmt mich da, aber ich weiß noch nicht was.
Aber es ist ja keine Menschheitstragödie.
Aber irgendwas muss da sein, dass es so viele Menschen packt.
Und damit wird klar, es geht hier eigentlich um viel mehr als nur um ein Gebäude oder um ein historisches Denkmal.
It was difficult to not watch because you see it every day and it's existed for so long and you identify the monument with the city.
Orientierung bzw. einen Ankerpunkt in der Gesellschaft. So sieht es auch die Archäologin Asuman Letzer-Lazar.
Das ist natürlich die Architektur, die unglaublich wirksam schon allein durch ihre Monumentalität ist. Es ist ein Ankerpunkt in einer Stadt, um sich auch zu orientieren. Daher waren die Kirchen jetzt nicht nur für religiöse Leute irgendwie wichtig, schon seit Antike her, sondern auch für uns heutzutage noch.
Asuman Letzer-Lazar hat den Forschungsschwerpunkt Religion und Urbanität am Max-Weber-Kolleg in Erfurt. Sie beschäftigt sich mit der Bedeutung von religiösen Bauwerken in der Gesellschaft.
Aber wenn man sich genau anschaut, wie Kirchen eigentlich noch frequentiert werden, sind es eben auch viele Touristen, aber es sind auch die Stadtbewohner, die vielleicht mal sich ein kulturelles Erbe anschauen möchten. Ja, so ein Monument ist auf jeden Fall identitätsstiftend für jedermann, jede Frau.
Kirchen, Kathedralen, das sind hier bei uns nun mal die monumentalsten Bauten. Sie prägen nicht nur unser Stadtbild, sondern sie stehen auch stellvertretend für unsere Kultur.
And it's difficult to even when you're watching it, when you're seeing it fall, to understand that it's actually falling and it's actually happening.
Und wenn das bröckelt, im Wortsinn, wie jetzt bei diesem Brand, dann ist das wirklich ein Symbol für den vielleicht auch vergeblichen Versuch dieser Endlichkeit menschlichen Daseins zu entrinnen. Es ist unsere Kultur, die da verbrennt. Es ist der Versuch, etwas zu vergegenständlichen.
Da habe ich dann chinesische Börsenmakler aus New York, die genauso entrüstet und bestürzt sind wie koptische Christen aus Ägypten oder islamische Kemalisten eigentlich aus der Türkei. Und die resonieren, die sind trotzdem alle bestürzt. Aber die verbinden eben nicht unbedingt was Religiöses mit diesem Bauwerk, sondern eher ein Weltkulturerbe.
Was wäre Köln ohne seinen Dom? New York ohne Freiheitsstatue oder Istanbul ohne die blaue Moschee?
Ich glaube, Menschen brauchen das. Sie brauchen diesen festen Halt, in dem sie sich selber spiegeln können. Das ist die ganz wichtige Funktion, die Kultur hat.
Dass es ein Teil ihres Lebens ist, der wird ihnen dann genommen oder der ist in einer dramatischen Weise dann dort unter Beschuss sozusagen.
Und genau so fühlt es sich für viele Menschen an, wie ein Angriff. Und das kommt nicht von ungefähr. Die Bilder der brennenden Kathedrale hatten sowas von einem apokalyptischen Schauspiel. Filme wie Independence Day haben uns gelehrt. Bei einer Alien-Invasion werden als allererstes imposante Bauwerke zerstört, stellvertretend für das System. Und damit kommen wir auch zu dem Punkt, warum eben nicht alle Menschen so traurig und bewegt von dem Brand sind. Und auch der Grund, warum ich meine Probleme mit der ganzen Betroffenheit habe, was ich übrigens erst durch meine Recherche verstanden habe. Diese Bauwerke, die stehen stellvertretend für die herrschende Klasse.
In denen wird sozusagen eine althergebrachte Ordnung und auch ein Machtverständnis konserviert.
Monumentale Bauten haben einerseits Orientierungsfunktion. Etwas, das dem ständigen Wandel der Zeit widersteht. Und gleichzeitig sind sie eben auch das, in der Zeit stehen geblieben. Sie stehen für Machtverhältnisse, für Eliten, für eine Ordnung, die möglicherweise nicht mehr zeitgemäß ist. Und deshalb ist auch nicht jeder Mensch traurig.
Warum einige Menschen sehr betroffen sind von dem, was mit Notre Dame in Paris passiert ist und andere überhaupt gar nicht. Ein Erklärungsversuch war das von unserer Reporterin Rebecca Endler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist eine unangenehme Vorstellung. Also da geht ihr jahrelang baden in so einem kleinen idyllischen See. Alles prima, alles gut, ihr fühlt euch wohl. Und auf einmal erfahrt ihr, dieses Wasser, in dem ihr da jahrelang gebadet habt, das ist belastet. Und zwar mit Schadstoffen, die im Verdacht stehen, unter anderem das Risiko zu erhöhen, Leber- oder Hodenkrebs zu bekommen. Am Zeller Weiher, das ist in Neuburg an der Donau, da ist das der Fall. Die Schadstoffe, die in diesem See gelandet sind, stammen aus Löschschaum, den die Bundeswehr verwendet hat, um bei Übungseinsätzen Flugzeugbrände zu löschen. Und in diesem Schaum ist PFC drin, das sind per- und polyfluorierte Chemikalien, so heißt das. Und die werden eben als gesundheitsschädlich eingestuft. Das Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks hat eben dazu einiges herausgefunden. Und zwar, dass 18 Standorte der Bundeswehr kontaminiert sind mit genau diesem Stoff, mit PFC. Mitrecherchiert hat Maximilian Zierer. Max, wie groß ist denn das Problem, das die Bundeswehr da jetzt hat?
Ja, an diesen 18 Standorten der Bundeswehr ist eine PFC-Kontamination bestätigt und uns liegen zu denen auch Gutachten vor. Und an einzelnen Standorten ist es eben auch ins Grundwasser gelangt und wir haben Werte gesehen von 400 Mal über den Schwellenwerten. Und es gibt noch 108 weitere Standorte, die im Verdacht stehen, kontaminiert zu sein. Das sind Standorte, in denen die Bundeswehr den PFC-belasteten Löschschaum eingesetzt hat. Jahrzehntelang, teilweise bei Übungen. Und man muss sich das auch so vorstellen, in manchen Übungen wurden tatsächlich Flugzeuge in Brand gesteckt, die so auf der Landebahn stehen und komplett eingeschäumt. Ja, und da wundert es eben nicht, dass an einigen Standorten das PFC auch ins Grundwasser gelangt ist.
Was ist denn so bedenklich an diesen Stoffen PFC? Was ist das Problematische daran?
Ja, also PFC sind ja eine Stoffgruppe, sind fast 5000 Stoffe und die haben ganz besondere Eigenschaften, die auch für die Industrie zum Beispiel interessant sind. Also Outdoor-Jacken werden zum Beispiel wasserabweisend dank der PFC. Und in Löschschäumen ist es eben so, dass sie den Vorteil haben, also wenn ein Feuer einmal damit ausgelöscht wurde, dann geht es auch nicht wieder an. Aber PFC haben eben das Problem, sie sind sehr, sehr langlebig. Wenn die mal in der Umwelt sind, kriegt man sie nur ganz schwer wieder raus. Sie sind bioakkumulierend, das bedeutet, die reichern sich an. Also in Säugetieren oder auch im Menschen, wenn sie in die Nahrungskette gelangen. Und PFOS, das ist der Stoff, der lange Zeit in den Löschschäumen von der Bundeswehr war, der gilt eben auch als toxisch. Also wird auch mit Krebserkrankungen assoziiert, wie Leberkrebs, Hodenkrebs und noch vieles mehr.
Das heißt, im Endeffekt ist das Sondermüll, oder?
Ja, das ist tatsächlich Sondermüll, wenn es in die Erde gelangt. Also an einem Standort in Manching, das ist in Bayern, da ist es eben passiert, dass es im Grundwasser ist und auch in ein Siedlungsgebiet, also einen kleinen Ort, der direkt an diesem Flugplatz liegt, ist das Grundwasser eben kontaminiert. Und dort ist es jetzt eben auch so, dass die Leute, wenn sie ein Haus bauen wollen zum Beispiel und ein Loch für den, also Erde ausheben wollen für den Keller, müssen sie diese Erde als Sondermüll entsorgen lassen. Und zum Beispiel darf man auch den Garten nicht mehr mit dem Grundwasser gießen, weil die Behörden eben verhindern wollen, dass irgendwie Äpfel oder was auch immer man damit gießen möchte, dass das kontaminiert ist und es so in die Nahrungskette gelangt.
Das hat also dann schon auch direkte Auswirkungen für die Menschen, die da leben.
Genau.
Dass diese Stoffe PFC, dass die gesundheitsschädlich sind, das ist ja aber doch schon länger bekannt. Also es hat auch eine Studie gegeben aus den USA aus dem Jahr 2000. Und die hat eben genau das herausgefunden, dass nämlich Löschschaum die Umwelt kontaminieren kann. Hätte die Bundeswehr da nicht viel, viel früher reagieren müssen?
Ja, also wir haben sie natürlich auch gefragt, seit wann wisst ihr eigentlich, dass diese Löschschäume problematisch sind? Die Bundeswehr sagt uns, sie kann das nicht rekonstruieren, aber alles ist immer nach Recht und Gesetz abgelaufen. Wir wissen auf jeden Fall, dass in den 80er Jahren es schon erste Hinweise gab, dass diese Schäume problematisch sind. Da war vielleicht noch nicht direkt die Rede von PFC. Und wichtig ist das Datum 2002, weil da hat die deutsche Bundesregierung die sogenannte Stockholm-Konvention unterschrieben. Und in dieser Stockholm-Konvention, da steht eben dieser Stoff PFOS, der in diesen Schäumen steckte, als besonders besorgniserregend drin. Und da hätte man ja schon aktiv werden können. Die Bundeswehr, die hat aber erst im Jahr 2015 angefangen, systematisch nach PFC auf ihren Standorten zu suchen.
Und was machen die denn jetzt? Was machen die konkret, also was macht die Bundeswehr, um diesen Schaden zu beheben? Ich meine, die wissen das ja auch.
Man muss schon sagen, die sind jetzt auch aktiv, aber da könnte noch viel mehr gehen. Also die Bundeswehr, die macht das momentan in einem 3-Stufen-Plan. Das heißt, es wird erst beprobt, dann wird begutachtet und dann irgendwann saniert. Aber die Anwohner sagen, zumindest in einigen Standorten, da müsste jetzt schon saniert werden, weil diese Stoffe ja im Boden sind und möglicherweise auch weiter ins Grundwasser gehen. Das Problem an diesen Sanierungen aber ist, dass es sehr, sehr teuer ist, sehr, sehr aufwendig. Auch viele Behörden sind da jeweils involviert und ja, das kann einfach sehr lange dauern. In Manching, nochmal zu diesem Beispiel, ist es eben so, da wurde 2013 entdeckt, dass es dieses PFC-Problem gibt und jetzt ist die Rede bei den Behörden von 2024, wo möglicherweise saniert werden soll, aber das ist auch noch gar nicht sicher.
Jetzt löscht ja nicht nur die Bundeswehr, sondern zum Beispiel eben auch die Feuerwehr. Ich frage mich, ob das bedeutet, dass überall, wo mal eben mit so einem Löschschaum gelöscht wurde, ob da jetzt PFC im Grundwasser ist, im schlimmsten Fall.
Das kann tatsächlich passieren. Allerdings muss man sagen, diese Schäume, die wurden besonders da eingesetzt, wo Flüssigkeitsbrände waren. Und das sind eben besonders Flughäfen. Und da wurde auch oft damit geübt. Das heißt, ja, es ist tatsächlich so, an zivilen Flughäfen, beispielsweise in Düsseldorf, in Nürnberg oder auch in Bremen, da ist bekannt, dass durch diese Übungen eben PFC auch in den Boden gelangt ist. Der Unterschied zur Bundeswehr ist aber, dass dort bereits saniert wird und bei der Bundeswehr bisher noch nirgendwo.
Maximilian Zierer über das PFC-Problem bei der Bundeswehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sollte man mit der Flex rangehen und die Hakenkreuze einfach abschleifen oder die ganzen Glocken einfach in den Hochofen werfen und einschmelzen? Das war die große Frage in den vergangenen Monaten im sogenannten Nazi-Glockenstreit zwischen Denkmalschützern auf der einen Seite und der evangelischen Kirche auf der anderen Seite. In über 9 Kirchen auf dem Gebiet der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland sollen heute noch Glocken mit Bezug zum Nationalsozialismus hängen. Und seit Monaten gibt es eben heftige Diskussionen, was damit passieren soll. Dominik Peters aus dem Update-Team. Jetzt kommt ein bisschen Bewegung rein in die ganze Sache. Inwiefern denn?
Ja, es gibt eine erste Lösung. Diese Glocken sollen nicht mehr geläutet werden. Das haben die betroffenen Gemeinden jetzt beschlossen, auch auf Druck der Landesbischöfin hin. 6 dieser 9 Glocken waren schon außer Betrieb. Also die hingen quasi stumm in den Kirchtürmen rum. Aber die anderen, die haben bisher offenbar noch munter vor sich hingeläutet, was ja in meiner Wahrnehmung eine ziemlich befremdliche Vorstellung ist, ne? Wenn man weiß, Sonntagmorgen, es läutet irgendwie in der Stadt zur Messe und die Glocke, die da läutet, die stammt nicht nur aus der Nazizeit, sondern da sind eben auch Hakenkreuze drauf eingegossen oder Führerhuldigungen.
Das darf man durchaus befremdlich finden, das sehe ich genauso wie du, Dominik. Aber dass die jetzt still bleiben, das ist jetzt nicht die endgültige Lösung.
Nee, es steht weiter die Frage im Raum, ob man die Glocken jetzt quasi vernichten sollte oder ob man einfach nur die Gravuren entfernt. In 2 Gemeinden überlegt man jetzt offenbar neue Glocken daraus zu gießen. Versöhnungsglocken heißt es. Außerdem gibt es die Überlegung, die Glocken an Museen abzugeben. Und wir haben darüber neulich mal hier auch bei Deutschlandfunk Nova mit dem Glockensachverständigen Sebastian Wammsiedler gesprochen. Und der hat eine ganz klare Meinung, wie es mit den Glocken weitergehen sollte.
Nämlich, dass diese Glocken zu erhalten sind und nicht angetastet werden dürfen. Auch wenn es sich dabei um unbequeme Zeugnisse der Geschichte handelt, beziehungsweise vielleicht auch gerade, weil es sich um unbequeme Zeugnisse handelt. Es darf also in meinen Augen nicht einfach ein Abschleifen von diesen Inschriften und Zielen geben, auch kein Einschmelzen.
Er sagt nämlich, das sind Denkmäler und als solche muss man die auch schützen. Andere wiederum sagen, Kirchenglocken, das sind keine Denkmäler, sondern Musikinstrumente und damit stehen sie nicht unter Denkmalschutz. Also das ist eine ganz, ganz spannende Diskussion.
Diskussion, die auch natürlich jetzt noch weitergeführt wird und sollte es dazu irgendwie eine konkrete Entscheidung geben in die ein oder andere Richtung, werdet ihr es natürlich hier erfahren in Deutschlandfunk Nova. Soweit erstmal die aktuellen Infos von unserem Reporter Dominik Peters.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und jetzt kommt ein Satz, wobei man muss sagen, es ist noch nicht mal ein richtiger, ein ganzer Satz. Aber immer, wenn dieser Satz fällt, dann fangen die Leute so hektisch an zu kramen, zu grabbeln in den Jacken und Reisetaschen. Hier, wo ist es denn? Zugestiegene, die Fahrausweise bitte. Das ist der Satz und dann wissen wir ja eigentlich schon, jetzt müssen wir mal schön abliefern, ne? So, und die einen zeigen und falten dann ihr selbst ausgedrucktes Papierticket auseinander, die anderen halten dem Kontrolleur ihr Handy unter die Nase. Nur was ist, wenn der Schaffner kommt und der Akku ist leer? Ja, dann war es das nämlich mit dem irgendwie Digitalticket. So, und nun, Dominik Peters aus dem Update-Team hat für euch recherchiert. Vorab klären wir aber bitte erstmal die Frage, Dominik,
Wer nutzt Handy-Tickets eigentlich? Sind es so verrückte Leute wie du und ich?
Ja, sagen wir mal so, da ist noch Luft nach oben. Okay. Insgesamt bei den 18- bis 34-Jährigen, da nutzen zwar immerhin 2/3 der Bahnfahrer Handy-Tickets, also laden sich ihr Ticket auf die App. Wenn man es aber über alle Altersgruppen hinweg sich anguckt, dann sieht es anders aus. Da will die große Mehrheit das Ticket nämlich noch analog haben, druckt es lieber aus. Das sind 74%, sagt Thomas Pribbenow. Der hat für die Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde an einer Studie zum Thema Handytickets mitgearbeitet.
Wir sehen hier natürlich, dass die Leute tatsächlich Angst haben, sich nicht verifizieren zu können, weil schlicht und ergreifend die Technik versagt.
Also, die haben Angst, dass der Akku leer geht, wenn der Kontrolleur kommt, dass die App rumspinnt oder so. Das ist ein Grund. Und der andere ist, dass viele in Sachen Datenschutz bei Handytickets skeptisch sind. Und manche setzen auch aufs gedruckte Ticket lieber, weil sie sagen, ich brauche das doch später eh in Papierform, zum Beispiel für die Steuererklärung.
Gut, dann gucken wir uns mal an, wie das mit den Online-Tickets funktioniert, ob die Angst vor dem leeren Handy-Akku tatsächlich berechtigt ist. Also, was muss ich beachten, wenn ich mir online ein Ticket ziehe?
Also im Prinzip ist es ganz einfach. Die Schlichtungsstelle Nahverkehr schreibt auf ihrer Homepage, Handy-Tickets müssen schon vor dem Einsteigen gekauft werden. Wer ein Handy-Ticket benutzt, ist dafür verantwortlich, dass er es vorzeigen kann. Also der Handy-Akku sollte geladen sein und das Ticket auch ohne Internetverbindung sichtbar sein. Also so Akku leer oder sorry, ich habe hier gerade kein Netz,
geht
dem
nicht,
Kontrolleur
ne?
zu sagen, das ist keine Ausrede.
Das heißt ganz konkret, dann ist man Schwarzfahrer oder wie, wenn das passiert?
Ja, bei der Bahn ist das so, das Kein-Netz-Argument zieht da eh nicht, weil das Ticket in der App auch offline abrufbar ist. Und wenn dein Handy ausgeht, dann wird dich der Kontrolleur wie einen Schwarzfahrer behandeln. Heißt, du bekommst diesen Wisch von wegen erhöhtes Beförderungsentgelt, wie es ja so heißt, 60 €. Wenn du dann aber innerhalb von 14 Tagen zum Beispiel im Bahnhof zum Schalter gehst und deine Buchungsbestätigung doch noch nachreichst, dann musst du nur eine Bearbeitungsgebühr von 7 € zahlen. Was ich übrigens nicht wusste, weil das bei mir noch nie vorgekommen ist, eigentlich muss man neben dem Handy-Ticket auch immer sein Perso oder seinen Reisepass vorzeigen, also sich ausweisen können. Das hat bei mir aber tatsächlich noch nie ein Kontrolleur verlangt.
Wie ist das denn mit leeren Handy-Akkus bei Bussen und Bahnen in den Städten?
Da gibt es keine einheitliche Regelung, sagt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. In Hamburg, Berlin und München ist es immer so wie bei der Bahn. Das Ticket muss funktionieren, sonst ist man erstmal Schwarzfahrer und muss dann halt nachliefern. In Düsseldorf zum Beispiel, da geht es aber auch anders. Da zeigst du, wenn dein Handy leer ist, den Kontrolleuren alternativ deinen Perso oder deine EC-Karte, je nachdem, was du als sogenanntes Kontrollmedium angegeben hast. Und das können die dann checken und dann können die Kontrolleure schon in der Bahn überprüfen, ob du ein Ticket hast. Fragt man sich, warum das nicht alle so machen.
Ja, stimmt. Das klingt eigentlich einfach. Ne?
Aber technisch scheint es möglich zu sein.
Ja, vielleicht auch schon was zu einfach. Was ist denn, wenn ich ein Flug per Handy-Ticket gebucht habe und das Handy kackt einfach ab beim Check-in?
Das ist kein Problem, sagt Thomas Pribbenow.
Sie sind ja ganz normal auf einer Reiseliste quasi verzeichnet. Solange Sie sich natürlich auch verifizieren können, mit Hilfe ihrer ganz normalen Ausweisdokumente, ist es überhaupt kein Problem, sozusagen mitzufliegen, auch wenn das in Anführungsstrichen digitale Ticket streikt.
Okay, also dahinter kann man dann mal ein Häkchen machen, dank Reiseliste. Dominik, du hast mir aber heute Mittag schon verraten, dass du die 2 Megatricks hast, um im Zweifelsfall wirklich jeden Ärger zu vermeiden. Dann sag mal bitte.
Naja, so mega sind sie jetzt nicht, aber ich reise deutlich entspannter, wenn ich das so mache, dass ich mir meine Powerbank mitnehme. Ich habe mir extra tatsächlich eine Powerbank geholt, weil ich weiß, dass mein Handy-Akku schnell mal schlapp macht. Und zweitens mache ich mir tatsächlich immer, auch bei der Bahn-App, einen Screenshot von meinem Ticket in der App. Dann habe ich, selbst wenn ich kein Netz habe oder die App mal streikt, das Ticket in den Fotos. Und die ganz sichere Variante wäre, Ticket dann doch noch zusätzlich ausdrucken.
Zur Sicherheit schickt ihr euch vielleicht am Ende auch noch ein Fax oder so. Man weiß es nicht, ne? Wie viel Sicherheit man so braucht. Also, wie ihr euch am besten verhaltet, wenn ihr eben eure Tickets übers Handy kauft, was passiert, wenn der Akku leer ist und so weiter. Das hat euch Dominik Peters erklärt, unser Deutschlandfunk Nova Reporter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Über Ariana Grande sprechen wir eher selten in Deutschlandfunk Nova, jetzt schon. Und das hat etwas mit dem Scan ihres Gehirns zu tun. Ariana Grande ist Mitte 20, immer zu sehen eigentlich mit so einem ultralangen Pferdeschwanz, ultra cooler Lidstrich. Sie ist eine sehr erfolgreiche Popsängerin aus den USA und ihr kennt sie ja vielleicht auch von diesem Song hier, Seven Rings. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Ariana Grande hat in den letzten 2 Jahren wirklich einiges durchgemacht. Es hat einen Terroranschlag gegeben, kurz nach ihrem Konzert, 2017 war das, in Manchester. 23 Menschen sind dabei getötet worden, auch der Attentäter. Ein paar Monate später dann ist ihr Ex-Freund, der Rapper Mac Miller, verstorben. Das hat Ariana Grande psychisch mitgenommen und wie sich das auf ihr Gehirn auswirkt, das konnte man jetzt sehen. Sie hat nämlich einen Gehirnscan gepostet und Fotos davon veröffentlicht in ihrer Insta-Story. Und da kann man offenbar sehen, dass einige Regionen in ihrem Gehirn von einer posttraumatischen Belastungsstörung betroffen sind. Woran und wie erkennt man das? Ich habe nachgefragt bei Henning Beck, der ist Neurowissenschaftler. Henning, kann man psychische Erkrankungen, zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, am Gehirn ablesen?
Also tatsächlich ist es so, dass auch psychische Belastungsstörungen wie ein solcher Fall nicht spurlos an einem Gehirn vorbeigehen. Also all das, was wir denken, wie wir fühlen, das schlägt sich natürlich auch in der Art nieder, wie ein Gehirn denkt und vor allem, welche Hirnregionen es dafür aktiviert. Und deswegen prinzipiell ist es durchaus möglich, dass man die Art, wie wir denken oder auch psychische Probleme am Gehirn ablesen kann. Das ist durchaus möglich.
Ja. Wo würde sich das denn manifestieren, besonders im Gehirn, diese posttraumatische Belastungsstörung? Wo könnte man das vor allen Dingen sehen?
Also die Theorie dahinter ist, dass verschiedene Hirnareale, die normalerweise ja unsere Emotionen gewissermaßen steuern, und man geht davon aus, wenn das so ein bisschen ins Ungleichgewicht kommt oder so ein bisschen übererregt ist, ja, also man ist immer wieder von dieser negativen Erinnerung quasi so stark belastet, dass man emotional überfordert ist, dass es genau so ein bisschen daran liegt, dass diese Regionen ein bisschen, ja, falsch aktiviert sind, wenn man so will.
Henning, du hast dir das Foto, glaube ich, auch nochmal angeguckt, ne? Genauso wie ich. Und das, was Ariana Grande dazu gepostet hat in ihrer Insta-Story, ist ja eigentlich ganz interessant, weil man sieht zum einen ja ein gesundes Gehirn und daneben gibt es noch so einen Scan von jemandem, der wohl eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Und dann eben nochmal diesen Hirnscan von Ariana Grande. Und bei ihr ist, so heißt es, die Belastung offenbar doppelt so stark wie bei dem Scan mit posttraumatischer Belastungsstörung. Kann man das tatsächlich so daraus ablesen? Siehst du das auch, wenn du das anguckst?
Also das ist schon ein sehr krasses Bild. Das, was sie da darstellt, ist tatsächlich so, als das Gehirn ist da schon sehr stark aktiv. Man muss bei solchen Sachen immer auf eine Sache achten. Wo kommt das Bild her? Wer hat es gemacht? Und welche Methode wurde dafür verwendet? Also ich sehe das auf diesem Bild erstmal nicht. Sie sagt ja auch nicht, nach welcher Methode diese Bilder aufgenommen wurden. Es gibt verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Und tatsächlich kommt es auch darauf an, welche Art von Durchblutung beispielsweise in ihrem Gehirn da gemessen wird, welche Art von Stoffwechsel da gemessen wird. Und ich zweifle gar nicht, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung haben kann. Aber so ganz so einfach anhand von einem Bild abzuleiten, jemand hat eine Krankheit oder nicht, das ist meistens gar nicht so einfach. Also man muss tatsächlich auch Fragen stellen, man muss natürlich auch die Person auch anderweitig untersuchen. Und die einfache Idee, ich mache jetzt einen Schnappschuss vom Gehirn und schon weiß ich, wie es tickt oder welche Art von Erkrankung da besteht, so einfach ist das nicht.
Also man bräuchte eigentlich noch weiterführende Informationen, um das im Endeffekt komplett einordnen zu können, ja?
Genau, man muss auch wissen, hat man noch andere körperliche Reaktionen, Stressreaktionen beispielsweise? Wie geht es hier mit bestimmten Bildern um, die man ihr zeigt? In Gesprächen kann man auch gut rausfinden, ob jemand so eine Störung, so eine traumatische Störung hat. Das Gehirn ist wichtig, ja, aber es reicht nicht allein einfach zu sagen, okay, hier sind 4 Hirnregionen stärker durchblutet. Also zack, hat man sofort eine posttraumatische Belastungsstörung beispielsweise diagnostiziert. Das ist häufig ein bisschen komplexer und da darf man durchaus nochmal so 1-2 Fragen dazu stellen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man ins Gehirn reinschaut, kann das natürlich helfen zu verstehen, wie gravierend so eine Erkrankung oder so eine Belastung sein kann.
Wenn ich das richtig verstehe, zumindest habe ich die Reaktionen ihrer Fans so gelesen, waren viele dabei, die gesagt haben, also man sieht jetzt tatsächlich, dass da was ist. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, hilft so ein Bild vielleicht dabei, dass psychische Erkrankungen, ich sag jetzt mal, glaubhaft wahrgenommen werden, also sie auch zu enttabuisieren, so diese alte Geschichte, ne? Also ein Beinbruch sieht man, eine psychische Erkrankung im Zweifelsfall vielleicht erstmal nicht.
Ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass einige psychische Belastungen tatsächlich auch wie eine Erkrankung wahrgenommen werden sollten. Also unabhängig davon, ob Ihr Hirnscan wie verlässlich oder wie vertrauenswürdig der ist, unabhängig davon muss man sich klar machen, viele psychische Erkrankungen sind tatsächlich organisch. Also tatsächlich passiert da was im Gehirn, was man auch behandeln kann. Also wenn ich jetzt einen Schnupfen habe oder ich habe mir, keine Ahnung, den Finger aufgekratzt oder wie auch immer, dann mache ich ein Pflaster drauf und beim Schnupfen, dann kann ich da auch irgendwie was behandeln. Das kann ich im Gehirn jetzt bei einigen Belastungen, psychischen Belastungen auch. Und man sollte sich immer klar machen, ob jetzt jemand eine Belastungsstörung hat oder eine Depression hat. Das hat häufig eine organische Entsprechung. Und dann sollte man das auch so behandeln wie eine Erkrankung und nicht sagen, der hat einen an der Waffel oder so, dem kann man eh nicht helfen. Nein, ganz wichtig, solche Erkrankungen kann man angehen, da kann man sich Hilfe holen, weil es tatsächlich im Gehirn auch eine Möglichkeit gibt, dafür anzusetzen und dass diese Krankheit oder diese Belastung eben auch besser zu verstehen. Das ist ganz wichtig.
Henning Beck ist Neurowissenschaftler. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen über das, was Ariana Grande gemacht hat. Die hat nämlich in einer Insta-Story von ihr Fotos veröffentlicht, wo man eben einen Hirnscan sehen kann, auch von ihr, und der zeigt, dass sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung offenbar leidet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.